SWR 2 Wissen.
Celia und Deborah haben gerade ihre Tour durch das Jane Austen Haus beendet, stehen im kleinen Garten des Cottage auf dem Rasen und bewundern die Blütenpracht der Blumenbeete. Die beiden Rentnerinnen unternehmen häufig gemeinsame Ausflüge und haben sich für diesen Tag als Ziel das Dorf Chawton ausgesucht, in dem Jane Austen die letzten 8 Jahre ihres Lebens verbracht hat. Die Schriftstellerin gehöre einfach zum englischen Kulturerbe, sagt Deborah, und damit auch ihr letztes Wohnhaus.
Because it is part of our heritage and it is 200 years, so I think that's lovely.
Ihr 200. Todestag sei doch ein schöner Anlass, sich mit ihrem Leben zu beschäftigen.
Auf den Spuren der Kultautorin Jane Austen. Verstand, Gefühl und starke Frauen. Eine Sendung von Stefanie Pieper.
Chawton mit seinen weniger als 500 Einwohnern liegt in der Grafschaft Hampshire, etwa 1,5 Stunden Zugfahrt südwestlich von London. Das schmucke Cottage aus rotem Backstein mit seinen weißen Sprossenfenstern und knarzenden Holzdielen ist ebenso wie die Nachbarhäuser typisch englisch. Jane Austen, mutmaßt Celia, war hier bestimmt glücklich.
Quintessential English.
Typical, well. Very much English, yeah, with a thatched cottage.
I think she'd have been very happy here.
Von 1809 bis kurz vor ihrem Tod am 18. Juli 1817 lebt Jane Austen in Chawton, gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer Schwester. Das Cottage gehört seinerzeit ihrem älteren Bruder Edward, den das kinderlose, aber reiche Ehepaar Knight adoptiert und der deshalb nach dem Tod seiner Adoptiveltern über erheblichen Besitz verfügt. An einem kleinen, runden Schreibtisch aus Holz überarbeitet Jane ihre frühen Romanentwürfe, meist direkt nach dem Frühstück, manchmal kommt ihr aber auch nach dem Abendessen eine Idee. Und hier in Chawton erlebt sie 1811, wie zunächst auf eigene Kosten ihr erster Roman veröffentlicht wird, Verstand und Gefühl. Gefolgt von Stolz und Vorurteil 1813, Mansfield Park 1814 und Emma 1815. Erst posthum erscheinen die Abtei von Northanger und Überredung.
Jedes Mal, wenn man eins ihrer Bücher liest, entdeckt man neue Aspekte. Das hat auch mit dem Alter zu tun. Wenn man jung ist, in der Schule, dann versteht man bestimmte Nuancen noch nicht. Aber wenn man die Romane später nochmal liest, wenn man älter ist, weiß man diese Dinge mehr zu schätzen.
Celia hat vor ihrem Ruhestand als Lehrerin gearbeitet, ihre Freundin Deborah als Krankenschwester und beide wählen aus Austens Romanen denselben Favoriten, Stolz und Vorurteil im Original Pride and Prejudice mit der schlagfertigen und witzigen Elizabeth Bennet sowie dem stolzen und ehrenwerten Mr. Darcy als den beiden Hauptfiguren. Eine Liebesgeschichte gewiss, aber auch ein Gesellschaftsporträt, humorvoll gezeichnet, sagt Deborah.
The sense of humor that I don't think I appreciated many years ago that I've been able to see since then.
Die ersten Auflagen von Austens Werken sind schnell vergriffen. Es spricht sich herum, dass diese neue literarische Stimme vergnüglich zu lesen ist. Dass jedoch Jane Austen die Verfasserin ist, das weiß zu ihren Lebzeiten außer ihrer Familie und engen Freunden kaum jemand. Auf der Titelseite von Verstand und Gefühl heißt es, der Roman sei by a lady, von einer Dame geschrieben. An ihrem Erfolg, auch kommerziell, war Austen selbst durchaus interessiert, wie ein Brief an ihren Bruder Francis verrät.
Du wirst dich freuen zu hören, dass alle Exemplare von Verstand und Gefühl verkauft sind und dass es mir 140 Pfund eingebracht hat, neben dem Copyright, welchen Wert auch immer das haben mag.
Der Besuch im Jane Austen Haus in Chawton hat Deborah auf jeden Fall darin bekräftigt, die Romane wieder aus dem Regal zu holen und noch einmal zu lesen. Sie und ihre alte Schulfreundin Celia sind vor ihrem Besuch in Chawton auch schon im nahegelegenen Steventon gewesen. Dort kommt Jane Austen am 16. Dezember 1775 zur Welt, als 7. von 8 Kindern des Pfarrers George Austen und seiner Frau Cassandra. Die Kirche St. Nicholas in Steventon ist schlicht und klein. Höchstens 100 Gläubige finden auf den Holzbänken Platz. George Austen zieht im Jahr 1768 mit seiner Frau und den bis dahin 3 Söhnen in dieses 250-Seelendorf in Hampshire, als er die Stelle des Pfarrers antritt. Während ihrer Kindheit und Jugend nimmt Jane Austen fast jeden Sonntag am Gottesdienst teil. Auch deshalb ist diese Kirche bis heute bei jungen Frauen besonders beliebt für Hochzeiten, sagt Julian Pilcher, der im Pfarrgemeinderat von Steventon sitzt.
It's much loved. I would say it's the favorite wedding place for the girls who want to get married around, because it has a certain romanticism about it.
Dies ist wohl ein romantischer Ort, meint der 80-Jährige. Das Pfarrhaus von Steventon, Janes Geburtshaus, steht heute nicht mehr. Es wird im 19. Jahrhundert nach einem Hochwasser abgerissen. Besonders eng ist seit ihres Lebens Austens Beziehung zu ihrer einzigen Schwester, der 2 Jahre älteren Cassandra. Sie geht gern und oft in der hügeligen Landschaft spazieren, so wie viele ihrer Heldinnen auch. Das erzählt die US-Amerikanerin Linda Sennett, die mit ihrem britischen Mann seit 20 Jahren hier lebt und die natürlich ein Austen-Fan ist.
Sie kannte jeden im Dorf. Sie nahm an gesellschaftlichen Anlässen teil, auch in Nachbardörfern. Die Familie Austen war zwar nicht wohlhabend, hatte aber durch ihre reichen Verwandten, die Knights, beste Verbindungen und bewegte sich deshalb in höheren gesellschaftlichen Kreisen als andere.
Es ist damals keineswegs selbstverständlich, dass George Austen auch seine beiden Töchter ermuntert, sich zu bilden und viel zu lesen. Nicht nur historische oder wissenschaftliche Werke, sondern auch Romane, ein noch recht neues Genre. Die Familie führt überdies gern kleine Theaterstücke auf. Schon früh entdeckt Jane, wie viel Spaß es ihr macht, in andere Rollen zu schlüpfen, sich Dialoge und Szenen auszudenken, mit Sprache zu spielen.
Sie hat hier in dieser Umgebung begonnen zu schreiben, Stolz und Vorurteil, die Abtei von Northanger und Verstand und Gefühl. Von ihren Nachbarn umgeben, hatte sie viel Gelegenheit, Menschen zu beobachten und über sie zu schreiben.
Sie flüchtet sich beim Schreiben, anders als etwa die Brontë-Schwestern, nicht in eine Fantasiewelt, sondern bewegt sich dicht an der Realität. Allerdings karikiert und parodiert sie ihre Mitmenschen, deren Beziehungen und auch die herrschenden Verhältnisse nach Herzenslust.
Es ist eine allgemein anerkannte Wahrheit, dass ein alleinstehender Mann, der ein beträchtliches Vermögen besitzt, einer Frau bedarf.
Dies ist der berühmte erste Satz von Pride and Prejudice. Gleich im ersten Kapitel charakterisiert Austen gnadenlos das Ehepaar Bennet, das für seine 5 Töchter nach einer guten Partie sucht. Eine Lebensaufgabe vor allem für Mrs. Bennet.
Mr. Bennet bestand aus einer so seltsamen Mischung aus gelegentlicher Heftigkeit, Schlagfertigkeit, sarkastischem Humor, Zurückhaltung und Caprice, dass die Erfahrung von 23 Ehejahren für seine Gattin nicht ausgereicht hatten, sein Wesen zu begreifen. Das ihre war weniger schwer zu ergründen. Sie war eine Frau von geringer Einsicht, wenig Kenntnissen und launenhafter Gemütsart.
Jane und ihre Schwester Cassandra heiraten nie und bleiben deshalb auf die Unterstützung ihrer Familie angewiesen, erst ihres Vaters, später ihrer Brüder. Im Laufe ihres Lebens verliebt sich Jane zwar und bekommt auch mehrere Heiratsanträge, entscheidet sich aber jedes Mal gegen den Bund der Ehe. Gut so, findet Catherine Sunderland, Professorin für englische Literatur an der Universität Oxford und Austen-Expertin.
Ein Grund zu heiraten war, finanziell versorgt zu sein. Und das war für viele Frauen entscheidend. Doch ich glaube, sie schätzte ihre Unabhängigkeit. Und sie schätzte ihren Freundeskreis aus interessanten und starken Frauen. Aber sie hat einen Preis dafür gezahlt. Sie war abhängig von der Gnade anderer und lebte in prekären Verhältnissen.
Wie ungerecht Frauen damals Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts behandelt werden, das beschäftigt auch die deutsche Conny, die Jane Austen vor einigen Jahren für sich entdeckt hat.
Also wenn du nicht geheiratet hast, dann entweder Kloster oder du hast einen reichen Bruder gehabt oder du hast gar nichts gehabt. Ne? Und dass sie auch nicht das Geld verdienen konnten im Grunde genommen.
Conny ist 55 und kommt aus Beutzenburg in Mecklenburg-Vorpommern. Gemeinsam mit ihrer Mutter ist sie in diesem Sommer, 200 Jahre nach dem Tod der Schriftstellerin, eine Woche lang auf den Spuren von Jane Austen im Süden Englands unterwegs. Jetzt sitzen Hilda, eine rüstige 80-Jährige, und ihre Tochter im Innenhof des Chawton House und machen Mittagspause. Auf diesem prächtigen Landsitz mit seinem wunderbaren Park lebt einst Janes reicher Bruder Edward Austin Knight, wenige hundert Meter entfernt von jenem Cottage, in dem seine Schwester wohnt. Auch Hilde kann sich gut in Austens Protagonistinnen hineinversetzen. Ihre Geschichten seien viel eindrucksvoller als dieser ganze Cornwall-Kitsch von Rosamunde Pilcher.
Und vor allen Dingen, wenn man dann auch alleine ist, ne, auch ohne Mann, dann empfindet man das eben doch um so vieles mehr. Man nimmt Anteil, aber man ist dann auch wieder heilfroh, heute zu leben und arbeiten zu dürfen.
Begonnen haben Tochter und Mutter ihre Tour in Bath. Denn als der Pfarrer George Austin 1801 in den Ruhestand geht, siedelt er seine Familie überraschend in diesen Kurort in Somerset im Südwesten Englands um. Darüber ist seine damals 25-jährige Tochter Jane alles andere als begeistert. Das Bed and Breakfast von Nicky Jones liegt am Abbey Green, einem kopfsteingepflasterten Platz im Zentrum von Bath in der Nähe der Abteikirche. Im Jane Austen-Flügel ihres B&B hat Nicky drei Zimmer eingerichtet, die nach ihren liebsten Romanheldinnen benannt sind. Elizabeth Bennet aus Stolz und Vorurteil, Eleanor Dashwood aus Verstand und Gefühl und Emma Woodhouse aus Emma.
Wir wollten diese Zimmer gern so gestalten, dass sich vor allem unsere amerikanischen Gäste, die Jane Austen lieben, wohlfühlen. Also haben wir Jane Austen Bücher besorgt, wir haben feminine Textilien ausgesucht, dicke Vorhänge und Silhouettenporträts aufgehängt, sodass unsere Gäste abends auf den Hof schauen und sich vorstellen können, sie wären in Jane Austens Welt.
Bath ist seinerzeit en vogue, doch die Autorin muss gegen ihren Willen hier leben. Sie fühlt sich nicht mehr so frei wie in Steventon, eingeengt von den Konventionen. Die große Auswahl an Geschäften allerdings gefällt Austen durchaus, denn sie interessiert sich für Mode und liebt es zu shoppen. Sie tanzt auch gern, besucht Konzerte und geht ins Theater. Doch das Publikum sagt ihr nicht zu, vor allem Adelige und Neureiche, Menschen, die sich für fein und kultiviert halten, es aber in ihren Augen nicht sind. Dass sie, Bath, trotz seiner Schönheit nicht sonderlich wohlgesonnen ist, mag auch damit zu tun haben, dass hier im Jahr 1805 ihr geliebter Vater stirbt und dass sie danach ihren gesellschaftlichen Abstieg erlebt. Donna Lodge vom Tourismusbüro führt durch das hügelige Bath, vorbei an den im späten 18. Jahrhundert gebauten halbrunden Häuserreihen am Royal Crescent und am Platz The Circus, architektonische Juwelen. Doch die Familie Austen muss aus Geldmangel mehrmals umziehen und jede neue Wohnung ist weniger schön gelegen und weniger vorzeigbar als die vorherige. Der Rundgang mit Donna endet vor Janes letzter Adresse in der Trim Street, fernab der feinen Gegenden von Bath.
So things weren't good by the time she lived here.
Zu der Zeit standen die Dinge nicht gut. Janes Vater war gestorben und hatte seiner Frau und seinen Töchtern so gut wie kein Einkommen hinterlassen, sodass sie auf die Hilfe ihrer reicheren Brüder angewiesen waren. Hier sind sie letztlich gelandet. Dies war damals eine Gegend, in der sich Diebe und Prostituierte herumgetrieben haben.
Aber auch wenn Austen nur 5 Jahre von 1801 bis 1806 in Bath lebt und auch wenn die Schriftstellerin eine Hassliebe mit der Stadt verbindet, Bath versteht es wie kein anderer Ort, seine berühmteste Bewohnerin touristisch auszuschlachten.
I'm welcoming people to the Jane Austen Center here in Bath. Mr. Bennett's the name.
Martin Salter ist verkleidet als Mr. Bennet aus Stolz und Vorurteil. Er steht seit 10 Jahren fast jeden Tag am Eingang des Museums in der Gay Street, begrüßt die Besucher und lässt sich mit ihnen fotografieren. Jedes Jahr im September ist der Andrang besonders groß, denn dann findet in der Stadt 10 Tage lang das Jane Austen Festival statt, sagt Tourguide Lauren.
Wir halten den Weltrekord für das Event, bei dem die meisten Leute in Kostümen verkleidet sind. Und die Fans von Jane Austen kommen wirklich von überall her, inzwischen sogar aus Indien und aus China. Die meisten kommen natürlich immer noch aus Großbritannien, aber auch aus den USA.
Janes Lebensumstände drücken indes auf ihre Stimmung und ihre Kreativität. Sie schreibt hier wenig, studiert aber die Gesellschaft und lässt ihre Beobachtungen später in ihre Romane einfließen. Ihre Protagonistinnen machen oft Station in Bath, so wie die liebenswürdige Anne Elliot aus Überredung. Die Tochter eines verarmten Adeligen bekommt hier nach langem Liebeskummer im zweiten Anlauf doch noch die Chance, ihren Captain Wentworth aus der Royal Navy zu heiraten, dessen ersten Antrag sie als junge Frau zunächst ablehnt, weil sie auf den falschen Rat einer älteren Freundin hört.
Das Schlimmste an Bath war die große Zahl biederer Frauen. Nicht, dass es nicht auch hübsche Frauen gab, aber die Zahl biederer stand in keinem Verhältnis dazu. Und erst die Männer. Sie waren unendlich viel schlimmer. Die Straßen wimmelten von Vogelscheuchen. Man merkte richtig an der Wirkung, die ein Mann von akzeptabler Erscheinung hervorrief, wie wenig die Frauen an den Anblick von etwas Erträglichem gewöhnt waren.
Dies ist die wohl berühmteste Szene der wohl berühmtesten Verfilmung eines Jane Austen-Romans. Colin Firth alias Mr. Darcy erfrischt sich an einem heißen Sommertag durch einen Sprung in den See. Selbstverständlich vollständig bekleidet. Als er aus dem Wasser steigt, klebt das nasse, weiße Leinenhemd an seinem muskulösen Oberkörper und sein lockiges braunes Haar ist sexy verwuschelt. Ausgerechnet in diesem Aufzug trifft er seine Angebetete, Elizabeth Bennet, dargestellt von Jennifer Ely.
Miss Bennet, I
did not expect to see you. We understood all the family were from home or we should never have presumed.
I returned a day early.
Millionen von Zuschauern lockte diese sechsteilige BBC-Serie Pride and Prejudice im Jahr 1995 vor den Fernseher. Auch Hollywood entdeckt, dass mit den Verfilmungen ihrer Romane Kasse zu machen ist und gleichzeitig Kunst. Geglückt ist beides 2005 in der wunderbaren Stolz- und Vorurteil-Version des englischen Regisseurs Joe Wright, die sich an ein jüngeres Publikum richtet, mit der dafür Oscar-nominierten Keira Knightley und Matthew McFadden.
Might I ask why with so little endeavor at civility I am thus repulsed?
And I might as well inquire why with so evident a design of insulting me you chose to tell me that you like me against your better judgment.
No, believe me, I didn't
mean... If I was uncivil, then that is some excuse, but I have other reasons, you know I have.
What reasons?
Austens literarische Fertigkeit dokumentiert sich nicht unbedingt in den Handlungssträngen, die sie entwirft, sondern in ihren Dialogen, die flott, geistreich und ironisch geschrieben sind. Ihre Bücher eignen sich damit hervorragend als Vorlage für die Bühne, den Bildschirm und die Leinwand bis heute.
Maybe this was the mysterious Mr. Wright I've been waiting my whole life to meet.
Eine moderne Elizabeth Bennet ist etwa Bridget Jones aus den Tagebuchromanen von Helen Fielding, in den Filmen verkörpert von Renée Zellweger. Single in London, ständig mit der Waage kämpfend, nicht auf den Mund gefallen. Und auf der Suche nach der großen Liebe. Dabei hin und her gerissen zwischen dem schönen, aber untreuen Verleger Daniel Cleaver und dem drögen, aber verlässlichen Menschenrechtsanwalt Mark Darcy. Es ist natürlich kein Zufall, dass dieser Mark Darcy in den bislang 3 Bridget Jones Filmen dargestellt wird von Colin Firth, wem sonst. Aber auch die Verfilmungen anderer Austen-Romane liebt das Publikum zu Recht, etwa Sense and Sensibility in der Regie von Ang Lee. Es ist die Geschichte der beiden ungleichen und mittellosen Schwestern Eleanor und Marianne. Die ältere vernünftig und scheinbar leidenschaftslos, die jüngere romantisch und ungestüm, gespielt 1995 von Emma Thompson und Kate Winslet. Auf der Austen-Welle surft auch der Film Emma von 1996 über eine wohlhabende und selbstbewusste junge Frau, die charmant, aber auch verletzend sein kann, die ihre Freundin unpassend verkuppeln will und die erst spät merkt, dass der ältere Mr. Knightley, ein langjähriger Freund der Familie, der Richtige für sie selbst ist. Diese Kesse Emma verkörpert treffend Gwyneth Paltrow. Vor allem die britischen Sender BBC und ITV nehmen sich Jane Austen immer wieder vor, wohl wissend, dass das Publikum es schätzt, der Welt düsterer Nachrichten zu entfliehen in eine Welt, die zumindest geordnet erscheint. Böswillige Zungen behaupten, Jane Austen sei die Wegbereiterin der Chick-Lit, der leichten Literatur von Frauen für Frauen, der bekömmlichen Kost für Leserinnen, die in ihrer Fantasie lediglich ihren Mr. Right suchen und finden wollen. Unfug, sagt Catherine Sunderland, Austen-Kennerin von der Universität Oxford. Sie macht nicht zuletzt Hollywood für dieses ungerechte Urteil über die Schriftstellerin verantwortlich, weil die Filmemacher die Stories nicht selten auf die Romanzen reduzieren.
She is more than the godmother of romance, yeah. And she's more than date comedy, which is, yeah, to some extent what Hollywood has reduced her to.
Orson schildert das, was sie und Frauen ihres Alters beschäftigt und bewegt. Bälle und andere Vergnügungen, die Anbahnung glücklicher und weniger glücklicher Ehen, gesellschaftlicher Aufstieg und Abstieg. Julian Pilcher, der Rentner aus dem Pfarrgemeinderat in Jane Austens Heimatdorf Steventon, meint aber, dass sich Männer deshalb mit den Romanen nicht so gut identifizieren können wie Frauen.
I think, now you're going to kill me for saying this, that Jane Austen was more for the female sex than the male sex.
Wer Austen aufmerksam liest, stellt fest, es gibt kaum eine Szene, in der nur Männer anwesend sind und sich unterhalten. Fast immer sind auch oder ausschließlich Frauen präsent und an der Konversation beteiligt. Nach der Veröffentlichung ihrer ersten Romane sind Janes Leser jedoch nicht durchweg Frauen. Auch viele Männer finden ihre Darstellung der englischen Gesellschaft durchaus amüsant. Die Schriftstellerin ist eine Zeitgenossin ihrer deutschen Kollegen Goethe und Schiller und wie diese lebt sie in bewegten Zeiten. Sie bekommt die Anfänge der industriellen Revolution und den damit verbundenen sozialen Wandel mit. Sie verfolgt die Geschehnisse der Französischen Revolution und nachfolgend die Napoleonischen Kriege. Den Vorwurf einiger Kritiker, Austen spare diese spannende Zeitgeschichte in ihren Werken aus, lässt Expertin Sunderland aber nicht gelten.
Ich denke vielmehr, sie ist die erste englische Romanautorin der Heimatfront. Der Verleger von Stolz und Vorurteil war zum Beispiel auf militärische Bücher spezialisiert. Und diese Geschichte dreht sich auch darum, was in einer Kleinstadt passiert, in der sich plötzlich das Militär einquartiert. Ähnliche Themen finden sich in all ihren Büchern. Sie betrachtet den Krieg aus der Perspektive der Heimat.
Bereits im 19. Jahrhundert befassen sich männliche Literaturwissenschaftler mit Jane Austens Werken. Britische Soldaten lesen in den Schützengräben des Ersten Weltkrieges ihre Romane. Und zu ihren frühen Bewunderern gehört auch der schottische Dichter Walter Scott.
Wir machen der Autorin deshalb kein kleines Kompliment, wenn wir sagen, indem sie sich eng an alltägliche Ereignisse und an Charaktere hält, die ein Durchschnittsleben führen, hat sie Skizzen von solcher Lebendigkeit und Originalität geschaffen, dass wir auf den Reiz gar nicht angewiesen sind, den uns eine Erzählung voller außergewöhnlicher Ereignisse verschafft.
Jane Austens Bücher sind, wie sie selbst einmal sagt, ihre Kinder, ihre Hinterlassenschaft und ihr fabelhafter Beitrag zum literarischen Vermächtnis der englischen Sprache. It's a strange stitch to work. Im opulenten Esszimmer von Chawton House, dem früheren Wohnsitz von Jane Austens reichem Bruder Edward, sitzen gut ein Dutzend Frauen um einen großen ovalen Tisch und besticken unter fachkundiger Anleitung ein weißes Stofftaschentuch mit einem Blumenmotiv.
I've come because I really enjoy anything Jane Austen and this was just an ideal course to come on to, stitching.
Auch Maria nimmt an diesem Stickkurs teil, weil sie sich für alles interessiert, was mit der Schriftstellerin zu tun hat und weil sie gern Handarbeiten macht. Dieser Workshop gehört zum Programm der alljährlichen Regency Week in Hampshire, während der Austen und ihre Epoche eine Woche lang zelebriert werden. Maria gefällt, dass die Autorin mit beiden Beinen auf dem Boden steht.
She obviously was very down to earth and she looked at her characters in a way that we can all identify to and some of them are funny.
In Austens Charakteren könne sie sich selbst und ihre Mitmenschen heute noch wiederfinden, sagt die 57-Jährige. Und einige ihrer Figuren seien einfach witzig. Maria hat zum Sticken ihre Freundin Faith mitgebracht. Die hat eine Ausgabe von Stolz und Vorurteil in ihrem Wohnzimmer stehen und seit vielen Jahren eine zweite in ihrem Schlafzimmer auf dem Nachttisch liegen.
For years it's been beside my bedside cabinet. Certainly if I've got any problems, that's it. I'll go and sit and read the book and it will take me back to her world.
Wann immer sie Probleme habe, sagt Faith, nehme sie ihren Lieblingsroman zur Hand und versetze sich zurück in Jane Austens Welt, in der die 75-Jährige gern gelebt hätte.
Ich liebe diese Ära, auch wenn es sicher harte Zeiten waren. Aber wir haben viel von dem nicht mehr, was die Menschen damals hatten. Die Freundlichkeit und die Höflichkeit. Dass die Leute sich umeinander kümmerten, die Gemeinschaft, die Familie. Der Respekt vor den Eltern und voreinander, all das haben wir doch heute verloren.
Die Regency Week hat vor 10 Jahren die pensionierte Englischlehrerin Pat LaRue ins Leben gerufen, damit nicht nur das von der Schriftstellerin wenig geliebte Bath, sondern auch Hampshire endlich von der Jane Austen-Renaissance profitiert. Pat hofft, durch dieses Event alt und jung für Jane Austen zu begeistern.
Wir müssen für sie werben. Und vielleicht kommt sie auch deshalb wieder in Mode, weil sie aufgeklärter war als die meisten Frauen ihrer Zeit. Wir lesen sie heute im Unterricht, was den jüngeren Schülern wegen ihrer Sprache schwerfällt. Für die Älteren ist es einfacher, auch wenn ihnen das Tempo der Geschichten oft zu langsam ist.
Dass Chawton House heute für das Publikum geöffnet ist und sich in einer Ausstellung englischen Autorinnen widmet, haben die Briten dem Engagement und der großzügigen Spende einer US-Amerikanerin zu verdanken. Sandy Lerner, die ihr Vermögen mit der Gründung des Technologiekonzerns Cisco gemacht hat. Der Leiter des Chawton House, Anthony Hughes Onslow, hütet den Schatz der Bibliothek.
This is a letter in Jane Austen's own hand.
Dies hier ist ein von Jane Austen handgeschriebener Brief an ihre Schwester Cassandra, verfasst in ihrem Heimatdorf Steventon am 24. Dezember 1798. Er zeigt, wie schön ihre Handschrift ist. Sie schreibt in ganz geraden Zeilen und ohne einen einzigen Tintenkleckser.
And it just shows how excellent her writing was.
Im Frühjahr 1816 fühlt sich Jane Austen erstmals unwohl, ignoriert die Symptome jedoch und erkrankt im Laufe des Jahres dann ernsthaft. Gleichwohl beginnt Jane Anfang 1817 noch einen weiteren Roman, der unvollendet bleiben wird, Sanditon, benannt nach einer fiktiven Kleinstadt. Am 18. März nimmt Austen das letzte Mal eine Schreibfeder zur Hand und stirbt schließlich 4 Monate später, am 18. Juli 1817, im Alter von nur 41 Jahren. Ihr Bruder Henry sorgt dafür, dass seine Schwester als Tochter eines anglikanischen Pfarrers in der Kathedrale von Winchester begraben wird.
One thing you will notice there, it doesn't say anything there about writing books. It appears that her brother didn't actually think it was worth mentioning. It's just her little hobby.
Die Inschrift auf Austens Grabplatte, erzählt Adrian Lewis vom Besucherservice der Kathedrale, erwähnt immerhin die außerordentliche Begabung ihres Geistes, aber mit keinem Wort, das sie geschrieben hat, nur ihr kleines Hobby. Dass sich Leser in aller Welt noch heute, 200 Jahre nach ihrem Tod, an ihren Romanen erfreuen, das konnte wohl selbst die kluge Jane Austen nicht erahnen.